Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Ja, herzlich willkommen zu C-Radar Extra Folge 3. Wir wollen uns heute mit der Kreuzersonate im Besonderen und mit klassischer Musik im Allgemeinen beschäftigen. Anlass dazu bietet ein Vortrag in Anführungszeichen vom 27. Chaos Communication Kongress. Dort gab es nämlich ein Konzert, wo zwei Musiker unter anderem die Kreuzersonate von Beethoven gespielt haben. Und das Interessante an diesem Konzert war, es war die beliebteste Veranstaltung von diesem Kongress, der sich eigentlich sonst technischen und politischen Themen widmet. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist Grund genug, dass man sich so ein bisschen mal mit dem Hintergrund beschäftigt. Und unser Studiogast, der Thomas, kennt sich mit dem Thema aus. Ich denke, wir sollten vielleicht mal anfangen, die klassische Musik zu definieren, wenn das überhaupt geht.
Da sind wir schon gleich mitten im Problem drin, denn die klassische Musik ist insofern ein bisschen mehrdeutig als die Klassik. Einerseits eine ganz klar, relativ klar abgegrenzte Epoche ist, eine bestimmte Zeit, in der man im klassischen Stil komponiert hat. Andererseits aber klassische Musik ja auch ein Sammelbegriff ist für alles, was man in einer etwas unglücklichen Unterscheidung, die vom Rundfunk stammt, die ernste Musik nennt, im Gegensatz zur Unterhaltungsmusik. Also alles, was offiziell im Konzertsaal gespielt wird und wo das meist ältere Publikum hingeht und sich einen schönen Anzug anzieht, das ist dann so die Klassik. Wobei in diesem Sinne die Klassik mehrere Epochen umfasst, ganz unterschiedliche Arten von Musik, und die klassische Musik im enger definierten Epochensinn eben nur eine relativ kurze Zeitspanne der Musikgeschichte.
Okay, und dazu zählt aber doch die Kreuzersonate zu letzterem, oder?
Die Kreuzersonate, also Beethoven, gilt als einer der drei wichtigsten Vertreter dieser Epoche der Klassik. Gleichzeitig Beethovens Lebenszeit ist am Ende dieser Epoche. Er ist 1827 gestorben und damit war dann diese klassische Epoche eigentlich auch vorbei.
Was kann man denn zur Kreuzersonate sagen? Was ist das Besondere an diesem Stück?
Die Kreuzersonate ist ein Stück, was Beethovens Zeitgenossen recht verstört hinterlassen hat. Und zwar ist es eine Violinsonate, eine damals durchaus gebräuchliche Form, hat für Violine als Soloinstrument und Klavierbegleitung. Und das Besondere an der Kreuzersonate ist, dass sie eigentlich die Dimensionen sprengt, die damals für diese Instrumentenpaarung üblich waren. Also man kann sagen, die Violinsonate vor Beethovens Zeit war ein Stück, was eher oder nicht ausschließlich, aber doch auch dem häuslichen Musizieren so gewidmet war, was technisch nicht allzu anspruchsvoll war, auch nicht allzu umfangreich. Und die Kreuzersonate bricht eigentlich radikal mit dieser Tradition der Violinsonate.
Das sind ja zwei ganz interessante Punkte. Also zum einen hat man diese Musik damals, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch zu Hause gespielt in einfacher Form. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen U-Musik und E-Musik, die gab es damals noch gar nicht, oder?
Die gab es nicht so strikt wie heute. Also es gab von allen damals lebenden Komponisten, auch Beethoven, auch Werke, die so ganz einfache, fast eine Art Gassenhauer waren, die auch sozusagen das einfache Volk gekannt hat. Und es gab nicht das heute übliche oder heute zu beobachtende Phänomen, dass eben die Musik, die im Konzertsaal gespielt wird, und die Musik, die den größten Teil der Bevölkerung interessiert, zwei völlig verschiedene Welten sind. Natürlich gab es auch die große feierlich aufgeführte Sinfonie im Konzertsaal, der noch bis kurz vor Beethovens Zeit dann meistens ein von Adelshöfen betriebener Konzertsaal war. Aber es gab, also die Durchmischung und die Überschneidung war viel stärker, als das heute der Fall ist.
Also die Gemeinsamkeiten waren unter anderem die Instrumente, oder?
Größtenteils ja. Also die Geigen gab es in dem einen wie in dem anderen Bereich. Natürlich gab es dann Instrumente wie Schalmeien und Dudelsäcke und so, die eher im Volksmusikalischen ihre Anwendung gefunden haben. Aber es größtenteils war das Instrumentarium, was verwendet wurde, gleich.
Wie kann man denn die Musik, die für die Beethoven steht, allgemein vielleicht beschreiben? Also diese strengere Klassik.
Also strenger meint jetzt den Begriff, die Begriffsdefinition, nicht, dass das irgendwie eine strenge Anmutung hat. Da würde ich sagen, die Klassik, die sich so mit Haydn eigentlich zu ihrer vollen Pracht entfaltet hat, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie ziemlich klar strukturiert ist. Es gibt meistens klar abzugrenzende formale Teile. Es gibt eine Entwicklung. Also die Klassik in dem Sinne ist eigentlich ein Resultat, geistesgeschichtlich gesehen, der Aufklärung. Also es gibt sozusagen Thesen und Antithesen und es wird ein Dialog dieser Thesen. Also Thesen meint dann musikalische Themen und am Ende gibt es dann eine Lösung und das Ganze in einem dynamisch orientierten und strukturiert ablaufenden Formmodell. Also das ist das, was in der Klassik eigentlich anders ist gegenüber der vorhergehenden Barockzeit.
Das sind ja jetzt schon jede Menge musiktheoretische Begriffe, die wir, glaube ich, nochmal auseinandernehmen müssen. Vorher noch die Frage, ist die Kreuzersonate typisch für Beethoven oder war das eher ein Ausnahmestück von ihm? Hat er sonst eher anders komponiert?
Nein, die ist eigentlich typisch für Beethoven und ich finde, bevor wir da jetzt so lange theoretisieren, hören wir doch uns einfach erstmal einen Satz an aus der Kreuzersonate. So, das war also das Presto, der dritte Satz aus der Kreuzersonate von Ludwig van Beethoven. Hier gespielt von Matthias Metzger als Solo-Violinist und Gerrit Zitterbart am Klavier. Auf historischen Instrumenten ist immer bei älterer Musik auch wichtig dazu zu sagen. Diese Aufnahme ist entstanden im Jahr 2009, ist also noch relativ frisch. Und beim Darmstädter Label Coviello Classics erschienen. Nachdem wir das jetzt gehört haben, also die Frage war ja, ist das typisch für die Art, wie Beethoven komponiert? Ich würde sagen ja, denn es ist, wie soll man das sagen, es hat eine große Dynamik, das ist eigentlich sehr typisch für Beethoven. Man kann sagen, das, was Beethoven von den anderen Klassikern unterscheidet, ist die Dramatik. Also es prallen Gegensätze aufeinander, es kochen Emotionen hoch. Und das zeichnet eigentlich auch dieses Stück, die Kreuzersonate, aus. Insofern ist es ein typischer Beethoven. Also dieses, dass er sozusagen bei den Zeitgenossen auf Unverständnis gestoßen ist, das zieht sich so ein bisschen durch Beethovens Leben durch. Das ging so weit, dass immer wieder zeitgenössische Kritiker Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit geäußert haben und gemeint haben, er müsste doch vielleicht eher ins Irrenhaus.
Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang hier zugehört, jetzt muss ich auch mal was sagen. Und zwar, das hört sich jetzt immer alles so an, als ob das ein komplexes Gesamtsystem wäre, eingebettet in die Geschichte. Der eine Musiker hält den anderen verrückt. Es spielen alle die gleichen Instrumente im Volk als auch in Königshäusern. Nur die Kompositionen sind anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber ist das zu irgendwas vergleichbar, was es heute gibt? Irgendeine ähnliche Situation heute in der Musik?
Also das muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Es werden die gleichen Instrumente gespielt im Volk wie im Königshaus. Das stimmt nur eingeschränkt. Also es gibt da schon Instrumente, die für das volkstümliche Musizieren speziell vorgesehen waren und nur selten auf der Konzertbühne gelandet sind. Also es gibt da Überschneidungen, das war das, was ich eben sagen wollte. Also es gibt heute insofern was Vergleichbares, als die Zusammensetzung eines Sinfonieorchesters zwar in den Größendimensionen gewachsen ist, aber im Prinzip ist es immer noch die gleiche Art von Instrumenten, die in einem Sinfonieorchester spielt, die es zu Beethovens Zeit auch schon gab. Und es gibt heute Komponisten, die auch immer noch damit komponieren, also die sozusagen mit diesem großen Orchesterapparat und all diesen verschiedenen Arten von Instrumenten umgehen und daraus ihre jetzt heute neue Musik machen.
Aber heute ist es ja doch schon eher eine ziemliche Nische, mit Orchestern zu komponieren, ne?
Das ist richtig. Also das ist ja grundsätzlich ein Problem der neuen Musik schon seit einigen Jahrzehnten, dass sie sozusagen dieses absolute Spezialistenprogramm geworden ist. Also es gibt so eine kleine Clique von Leuten, die man auf allen einschlägigen Festivals immer wieder trifft und die alle Werke, die von den für maßgeblich gehaltenen Komponisten komponiert werden, dann auch da sofort sich anhören und sagen, da in einen fachkundigen Dialog eintreten. Aber das ist richtig, dass diese heute neu komponierte Musik ein ziemlich extremes Minderheitenprogramm geworden ist.
Und das war früher bei den Königshäusern nicht so extrem?
Nee, also das war nicht so extrem, weil der entscheidende Unterschied ist, es hat sich ja heute eine Kultur entwickelt, dass tatsächlich, das zwar immer noch eine Minderheit, aber eine relativ gesehen viel größere Minderheit, die in klassische Konzerte geht, also die sich Musik von Beethoven, Brahms, Bruckner und so weiter mit einem Sinfonieorchester anhört, von Komponisten, die seit 100 bis 200 Jahren tot sind. Das ist eine Entwicklung, die erst im 20. Jahrhundert so eingesetzt hat. Also zur Zeit Beethovens war es noch absolut unüblich, sich die Musik vergangener Epochen live im Konzert anzuhören. Also Beethoven war einer der wenigen, der überhaupt von den Werken von Johann Sebastian Bach irgendwie Kenntnis hatte. Also das wussten die allerwenigsten zu Beethovens Zeit, dass es 80 Jahre vorher einen ganz berühmten Komponisten wie Bach oder Händel gegeben hat, weil deren Werke quasi aus dem aktuellen Musikleben verschwunden waren.
Von welchen Zeiträumen reden wir dann einfach, wenn es jetzt um Beethoven geht? Und du hast gerade gemeint, dass die anderen Musiker den Beethoven für völlig verrückt gehalten haben, weil er so außerordentlich eigenartig komponiert hat. Von wie vielen Leuten reden wir denn da?
Das waren eigentlich eher nicht die Musiker, die ihn für verrückt gehalten haben, sondern die Kritiker. Also es gab viele Musiker, die durchaus erkannt haben, dass Beethoven zwar in manchem etwas ungehobelt ist, aber durchaus Neuerungen anstößt, die Musik weiterbringen. Also da gibt es viele Zeugnisse von Zeitgenossen, die auch Komponisten waren und die Beethoven sehr geschätzt haben. Es war eben das Konzertpublikum, was damals anfing, sich zu entwickeln. Also Beethoven ist genau der Punkt, dass mit dem 19. Jahrhundert das Konzertpublikum nicht mehr der adlige Dienstherr und sein Gefolge waren, sondern ein zahlendes bürgerliches Publikum. Und deren Erwartungen hat Beethoven eben oft nicht erfüllt und hat deswegen das Unverständnis ausgelöst.
Das heißt, das zahlende bürgerliche Publikum, kann man das vergleichen wie heute Kino?
Könnte man, ja. Also ich habe jetzt keine Zahlen parat, wie jetzt im Vergleich zur Gesamtkaufkraft ein Konzertticket.
Ja, von der gesellschaftlichen Stellung her so. Wir gehen jetzt einmal die Woche in ein Konzert oder in ein Kino.
Ich glaube, es ist eher so, dass es sich an das wohlhabende Bürgertum wendete, weil ich vermute, ohne das jetzt mit Zahlen genau belegen zu können, im Vergleich zur heutigen Kaufkraft war ein Konzertticket ziemlich teuer damals. Also das konnten sich nur wohlhabende Bürger leisten. Umgerechnet ist es sicher sehr viel teurer gewesen als heute eine Kinokarte. Einige von denen waren schon bekannt. Also Beethoven hat ja zu dieser Zeit in Wien gelebt und da gab es sogar einige Fachzeitschriften, die regelmäßig das Musikleben der Stadt kommentiert haben. Also das gab es schon. Also der Buchdruck lag ja schon einige Jahrhunderte zurück.
Und ich glaube, es war 15 irgendwas. Ne?
Also wir sind jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es schon regelmäßig erscheinende Zeitungen, in denen auch Berichte über Konzerte durchaus häufiger abgedruckt wurden.
Okay, das heißt, war so Popkultur eigentlich?
Wie gesagt, immer für eine relativ kleine Schicht von gebildeten Wohlhabenden, die sich das leisten konnte.
Und was haben dann diejenigen, die nicht zu diesen Schichten gehörten, an Musik gehört? Oder haben die gar keine Musik gehört zur damaligen Zeit?
Das Volksliedgut, was von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und es gab natürlich auch so eine Art fahrende Theater, die für die kleineren Leute in Anführungsstrichen erschwinglich waren und wo auch dann immer so 3-4 Musiker mitgereist sind, die dann zu den dort aufgeführten volkstümlichen Stücken entsprechende Musik gespielt haben.
Das klingt jetzt so, das eine war also schriftlich niedergeschrieben in Form von Noten und das andere war mündlich überliefert von Generation zu Generation und hat sich dadurch auch immer geändert so ein bisschen nach dem Stille-Post-Prinzip?
Es hat sich natürlich ein bisschen was geändert oder ist erweitert worden, aber es ist tatsächlich durch mündliche Überlieferung vieles erhalten geblieben an altem, älterem Liedgut und an Tanzmelodien, was fast unverändert geblieben ist. Also es gab manche Änderungen und Erweiterungen, aber nach dem Stille-Post-Prinzip, dass dann nach 3 Generationen was völlig anderes rauskommt, das wäre übertrieben, sich das so vorzustellen.
Jetzt nochmal, um auf die Kreuzesonate zurückzukommen. Du hast gesagt, dass dort verschiedene Themen gegeneinander gespielt werden. Was ist denn ein Thema?
Also ein Thema ist im klassischen Sinne so definiert, dass es ein in sich geschlossener musikalischer Gedanke ist. Also ein melodischer Ablauf hat traditionell in dieser Klassik immer 8 Takte. Das heißt, das ist sozusagen, man kann sagen, ein Satz, wenn man diese Parallele zur Rhetorik aufbauen will. Das heißt, es wird ein melodischer Gedanke vorgestellt und zu einem Abschluss geführt. Und das Prinzip der klassischen Sonate, eben wie zum Beispiel die Kreuzersonate, ist eigentlich, dass es in der Regel 2 Themen gibt in einem Satz, also das Problem ist, dass man eben diese 3 Teile einer klassischen Sonate auch Sätze nennt. Also eine klassische Sonate hat 3 Sätze, von denen jeder, wie eben gehört, so ungefähr 8 bis 10 Minuten in der Regel lang ist. Und in jedem dieser Einzelsätze werden normalerweise 2 Themen gegeneinander gestellt, die in ihrem Charakter unterschiedlich sind. Das ist so ein Grundprinzip. Es gibt ganz viele Beispiele, wo es dann doch nicht genauso ist, aber das ist so ein Modell, was recht typisch ist für die Klassik. Da wäre vielleicht an der Stelle ganz gut, wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen in der Musikgeschichte und uns mal aus der früheren klassischen Epoche was von Joseph Haydn anhören, damit wir da mal den direkten Vergleich zu Beethoven haben. Das war Haydn, ein Flötentrio. Also Flötentrio heißt in diesem Fall Flöte, Cello und Klavier. Und das war ein schneller Schlusssatz aus einer Haydn. Also das Trio ist im formalen Aufbau der Sonate sehr ähnlich. Es hat nur eine andere Besetzung. Und es war insofern ein typischer Haydn, weil eben dieses Spritzige, das formal ganz Klare, das nicht Überbordende, aber klassisch ausgewogene, aber doch irgendwie mit musikalischem Esprit aufgeladene. Das ist eigentlich aus der Perspektive späterer Epochen, also besonders der Romantik, hat man immer dazu tendiert zu sagen, Haydn ist ja so eine Art Vorstufe zu Beethoven, als das alles noch nicht so richtig ausgeprägt war. Und manche sind sogar so weit gegangen zu sagen, Haydn so ein bisschen zu belächeln, als das ist ja der gemütliche alte Papa Haydn, der immer schön brave Menuette geschrieben hat, die ja alle ganz possierlich waren, aber nicht viel Neues gebracht haben. Das ist, finde ich, ein kapitales Fehlurteil, denn Haydn hat der Musikgeschichte sehr viel Neues gebracht. Haydn ist eigentlich der erste Exponent der sogenannten Wiener Klassik, die nochmal eine Spezifizierung ist. Also nochmal eine abgegrenzte Unterepoche in der Epoche Klassik. Wiener Klassik deswegen, weil die drei wichtigsten Komponisten dieser Zeit, Haydn, Mozart und Beethoven, alle drei in Wien gelebt haben. Man kann eigentlich sagen, die Wiener Klassik umfasst einen relativ klar abgrenzbaren Zeitraum von ungefähr 45 bis 50 Jahren, also so von ungefähr 1780, als Haydn seine ersten großen Werke komponiert hat. 1782 kam Mozart nach Wien und diese Wiener Klassik geht dann eben bis 1827, das Jahr, in dem Beethoven gestorben ist.
Also definiert sich die Wiener Klassik primär durch die Zeitspanne oder gibt es da auch musiktheoretische formale Abgrenzungen zu dem Rest der Klassik?
Die Musikwissenschaft ist eigentlich so dazu übergegangen, alles, was vor der Wiener Klassik war, aber eben nicht mehr Barock, so als Frühklassik zu bezeichnen. Es gibt für diese Übergangszeit auch den Namen galanter Stil, weil da eben die formale Strenge des Barock aufgebrochen wurde zu einem sehr melodieorientierten und weniger kontrapunktisch organisierten Musizierstil. Und die Wiener Klassik, also die Spätphase der Klassik, ist eigentlich im Wesentlichen definiert durch diese drei herausragenden Persönlichkeiten, eben Haydn, Mozart, Beethoven. Und dadurch, dass die typische Form, eben die eben schon angesprochene Sonate, die dann auch zum Beispiel auf das Streichquartett übertragen wurde und auch auf die Sinfonie, dass das die typische Form der Instrumentalmusik in dieser Wiener Klassik war, die eben diesen strukturierten formalen Aufbau, dieses Gegeneinander verschiedener Themen, Goethe hat dazu gesagt, in Bezug auf Streichquartett, wie wenn vier vernünftige Menschen sich miteinander unterhalten. Also das ist so dieses aufklärerisch-dialektische Prinzip, was eben eigentlich den Geist dieser Wiener Klassik ausmacht.
Ich würde jetzt doch noch mal ganz gerne zur Musiktheorie zurückkommen. Du hast gerade den Kontrapunkt erwähnt. Was ist das denn?
Das ist eine ganz alte Technik des Noten, also des Komponierens, des Notensatzes. Stammt schon aus der Zeit vor dem Barock. Und das heißt eigentlich nur, leitet sich ab von dem lateinischen Punctus contra punctum. Also ein Punkt ist ja in der Notenschrift das Symbol für einen erklingenden Ton. Also jede Note ist ein entweder ausgefüllter oder hohler Punkt auf einer Linie. Das ist eben die Grundlage des Notationssystems. Und der Kontrapunkt bedeutet einfach, dass nach ganz bestimmten Regeln mehrere Noten gleichzeitig erklingen, eine Harmonie bilden und es dann Gesetze gibt, welche Note sich in welche Richtung weiter bewegen darf oder muss. Also das ist ein Regelwerk, das bestimmte Dinge, wie sich Zusammenklänge von mehreren Noten in eine Richtung weiterentwickeln, vorschreibt oder verbietet.
Okay, und das ist ein Prinzip, was man vor der Wiener Klassik angewendet hat.
Das haben viele auch in der Wiener Klassik noch angewendet, aber das war eben bis zur Barockzeit sehr viel bestimmender als Prinzip in der Kompositionstheorie.
Hast du da ein schönes Musikbeispiel für aus der Wiener Klassik?
Nee, aus der Wiener Klassik nicht. Ich habe ein schönes Musikbeispiel von Bach, der so als einer der großen Vertreter der relativ strengen Lehre des Kontrapunkts gilt.
Ja, dann würde ich sagen, spielen wir das doch jetzt mal, oder?
Ja. Gut, das war also die 10. Variation aus den berühmten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, ursprünglich für Klavier Solo, hier in einem Arrangement für Streichtrio. Eingespielt hier vom Trio Echnaton, ebenfalls erschienen bei Coviello Classics.
Ja, jetzt habe ich nochmal eine Frage, und zwar, wie kann Musik revolutionär sein? Oder wie kann, ich glaube, du hast vorhin gemeint, Haydn hätte was beigebracht zur Musikentwicklung oder so. Was kann man denn da beibringen oder wie kann Musik revolutionär sein? Also das hört sich jetzt alles so an, als ob das ein relativ starres System wäre, inspiriert von der Aufklärung oder von der Unterhaltung von vier Leuten in einem Quartett. Ich frage mich, was das alles mit Musik zu tun hat. Also wie kann die Aufklärung Einfluss auf Musik haben?
Na, indem ihr geistiges Prinzip sozusagen übernommen wird. Also ich würde auch nicht sagen, dass das ein starres System ist. Es gibt innerhalb dieses Systems doch unendlich verschiedene Variationsmöglichkeiten. Also jetzt auf dieses Prinzip Aufklärung zurückzukommen, ist eben tatsächlich das übertragen worden, das Prinzip, es gibt eine These und eine Gegenthese und man tritt in einen Dialog ein und die Vernunft ist sozusagen das, was den Menschen weiterbringt. Das ist eben übertragen worden in Musik, in dem Sinne, dass es auch da sozusagen miteinander widerstreitende Themen gibt, die sich auseinandersetzen, die in einen Dialog miteinander eintreten und am Ende zu einem neuen Ergebnis kommen.
Es hört sich für mich an wie eine eigene Sprache, die da gesprochen wird.
Das kann man sicher so sagen. Also diese musikalischen Kodizes der klassischen Musik muss man auch erstmal verstehen lernen. Das ist quasi eine eigene Sprache, ja.
Das heißt, wenn man sich so ein Stück anhört, das Schlechteste, was man, oder das Undifferenzierteste, was man sagen kann, ist, es ist schön, mir hat es gefallen. Was muss man denn wissen oder wie geht man eigentlich heran, wenn man sich zum Beispiel die Kreutzersonate anhört und sie gut verstehen will?
Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, das ist das Schlechteste, Undifferenzierteste. Man kann natürlich so rangehen und sagen, mir hat das gefallen, aus den verschiedensten Gründen, weil es schöne Melodien sind, weil es spektakulär ist.
Also so ging es mir, als ich auf diesem Kongress war und die Kreutzersonate zum ersten Mal gehört habe.
Ja, das ist ja auch gut. Also ich würde eher sagen, das ist mal aus meiner eigenen persönlichen Biografie so, dass man sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, jetzt analysiere ich Takt für Takt, was hat denn der Beethoven da gemacht und warum ist das jetzt toll und warum ist das toll. Das macht man vielleicht mal im Musikstudium als Übung und ist dann froh, wenn man es hinter sich hat. Aber immer mehr zu begreifen, ach so, jetzt kommt das Thema wieder und jetzt hat er das in einer neuen Variante und jetzt ist eine Modulation in eine andere Tonart und jetzt greift er wieder das vom Anfang auf, aber er hat es so und so umgestellt. Also solche Strukturen, solche formalen Bezüge begreift man einfach, wenn man sozusagen in dieser Sprache, in diesem Idiom sich bewegt. Und dann muss man nicht, also man analysiert nicht jeden einzelnen Schritt und sagt, jetzt passiert das und jetzt passiert das, sondern an bestimmten Punkten ist es immer wieder so, ach, jetzt hat er für das Thema die Variante gefunden und das ist dann faszinierend.
Und an welcher Stelle kann dann ein Musikstück revolutionär sein? Wie viel oder was muss man dann anders machen als seine Vorgänger?
Also ein Musikstück kann revolutionär im Sinne der Musikgeschichte sein. Ob es revolutionär im politischen Sinne sein kann, indem dass es eine Weltrevolution auslöst, da wäre ich vorsichtig damit. Aber es gibt immer wieder einzelne Werke, die mit diesem Titel revolutionär versehen wurden. Also eines davon ist auch von Beethoven, wo wir gerade schon bei ihm waren, die Eroica, die dritte Sinfonie, die eben ganz ähnlich wie die Kreutzersonate und noch nur noch viel expliziter die Grenzen sprengt und eine neue Ausdrucksform sucht und gegen Dinge, die davor als verbindlich galten, eminent verstößt, indem sie einfach schroffe Brüche in der Dynamik vollzieht, indem sie ausufernd lange Einzelsätze hat. Und das ist dann was eben die Musikgeschichte revolutioniert. Anderes Beispiel aus späterer Zeit, was für einen der berühmtesten Skandale der Musikgeschichte gesorgt hat, war die Uraufführung von Stravinskys Sacre du Printemps 1913 in Paris, der einfach sämtliche bis dahin als verbindlich geltenden Regeln, wie Instrumente schön und harmonisch zusammenspielen sollten, komplett ignoriert hat, was dazu geführt hat, dass die Hälfte des Publikums wild schreiend und protestierend rausgelaufen ist. Das war sicher für die Musikgeschichte auch revolutionär.
Aber der Name ist ja heute noch bekannt. Das heißt, inzwischen ist seine Musik erfolgreich.
Ja, natürlich.
Wenn ich hier so auf deine CD schaue, da steht hier drauf Sonate Nummer 4 in A-Moll, Opus 23. Also dieses A-Moll, das ist die Tonart. Warum gibt man die an auf der CD hinten? Was sagt einem das?
Also das war jetzt die Sonate vor der Kreuzer-Sonate. Also die Tonart gibt man an, weil das für die damalige Zeit noch eine relativ wichtige Rolle auf dem Klavier gespielt hat und weil es für Streichinstrumente heute noch, also für Streich- und Blasinstrumente heute noch bedeutend ist. Also das lässt sich jetzt nicht ohne ein gewisses Theorieverständnis erklären. Das ist eben das System.
Ja gut, die Theorie können wir heute Abend ja mal kurz erläutern.
Sollen wir die jetzt mal kurz erläutern, ja.
Ach ja, warum nicht?
Okay, also das Tonsystem basiert grundsätzlich darauf, dass die Oktave in 12 Teile unterteilt wird. Und eine Oktave ist frequenztechnisch gesprochen sozusagen die Halbierung bzw. Verdoppelung der Frequenz. Also wenn ich einen Ton habe, sagen wir mal einen Kammerton A mit 440 Hertz, dann ist 220 Hertz eben auch der Ton A, aber eine Oktave tiefer. Für jemanden, der noch nie ein Notenbild gesehen hat, ist das nicht einfach zu erklären. Also der Begriff Oktav heißt schon, was das ist, was mit 8 zu tun hat. Also die Oktav hat 8 Tonschritte und dazwischen gibt es noch verschiedene Halbtonschritte. Und daraus ergibt sich diese Aufteilung in 12 Halbtonschritte. Und die Tonarten bedeuten sozusagen, welcher dieser 12 Halbtöne das Zentrum, das tonale Zentrum ist in dieser Musik. Das heißt, es gibt einen Ton, auf den sich alle anderen beziehen und zu dem alle anderen immer wieder zurückführen. Also dieser zentrale Ton ist das Zentrum und das Stück schließt eigentlich immer auf diesem zentralen Ton, weil das sozusagen das Zurückführen zum Ursprung ist. Wie das mit den Frequenzen und der Ton- und Stufenaufteilung ist, das wäre jetzt eine musikwissenschaftliche Vorlesung von mindestens einem ganzen Semester, das zu erklären. Ich glaube, das führt zu weit ins theoretische Detail, wenn wir das hier versuchen.
Ja, das sprengt vor allen Dingen wahrscheinlich auch unsere Sendezeit. Aber also gut, wenn da jetzt steht A-Moll oder A-Dur, das heißt dann, dass sich im Prinzip alles um diesen Ton A dreht, in dem Fall.
Ja, also diese Unterscheidung zwischen Moll und Dur ist auch sehr wichtig. Es gibt sozusagen auf jeder Tonstufe die Variante Moll und die Variante Dur. Das heißt, es sind unterschiedliche Intervalle. Also die Terz, das ist eben ein Abstand von 3 Tönen, der ist bei der Dur-Tonart größer als bei der Moll-Tonart. Und deswegen hat die Moll-Tonart einen anderen Charakter. Man kann es ja von dem lateinischen oder von den italienischen Begriffen auch ableiten. Also Moll wirkt halt weicher und trauriger und Dur härter und strahlender und fröhlicher. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Intervallstrukturen.
Aber mich würde jetzt schon mal interessieren, was in diesen 2 Semestern angesprochen wird.
Da muss ich erstmal noch ein Stück trinken.
Kein Problem, es ist noch mehr da.
Ja, wie kann man das runterbrechen? Also, da muss man andersrum anfangen. Es gibt Frequenzbezüge von Tönen untereinander. Eben, die das menschliche Ohr als angenehm, also als konsonant empfindet. Das ist besonders natürlich diese gradzahlige, also das direkte Vielfache, Verdoppelung oder Halbierung der Frequenz, eben die Oktav. Und dann gibt es das Frequenzverhältnis 3 zu 2, das ist die Quint. Oder das Frequenzverhältnis 4 zu 3. Also das sind Intervalle, die als angenehm empfunden werden. Und darauf baut sich dann eine Tonskala auf. Dass man sagt, man hat die Oktav und darüber die Quint und dann dazwischen die Terz. Und daraus bauen sich dann immer weiter mit den Obertonen. Ja, also das, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Es wird nicht alles vollständig gehen, dieses ganze System der Dur-Moll-Tonalität. Aber grundsätzlich basiert es eben darauf, dass diese Frequenzverhältnisse der Schwingungen in bestimmten Fällen als besonders angenehm zusammenpassend empfunden werden. Also das ist die Oktav, eben die doppelte Frequenz, und die Quint entsprechend 3:2, die Durterz 4:3. Und so, wenn es solche einfachen Frequenzverhältnisse gibt, empfindet das menschliche Ohr das nicht als Reibung, wenn diese Töne gleichzeitig erklingen, sondern als angenehm konsonant. Darauf baut sich dann eine Naturtonskala sozusagen auf, die auch verwandt ist mit den Obertönen, die an einer Seite sowieso mitschwingen. Das führt dann am Ende zu einer Naturtonreihe, die ungefähr eben dieser Aufteilung der Oktav in 8 Tonschritte entspricht. Da gibt es aber dann eben verschiedene Möglichkeiten, diese 8 Tonschritte aufzuteilen. Und das macht den Charakter zwischen Unterschied zwischen Dur und Moll. Und da gab es früher auch noch weitere unterschiedliche sogenannte Kirchentonarten, die dann noch eine andere Intervallstruktur hatten. Intervall ist einfach der Frequenzabstand zwischen zwei Tönen. Also es ist wirklich jetzt verknappt und nicht in allen Details korrekt, aber so ungefähr kann man sich das erklären. Man müsste jetzt wirklich anfangen, mit Frequenzen, Obertönen, Schwingungen und so weiter rumzurechnen, und das würde, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Aber also so viel dazu. Am Ende ist die Oktav in 12 Halbtonschritte unterteilt, und welche Intervalle davon dann tatsächlich in einem Musikstück zum Tragen kommen, das macht den Charakter aus, ob es ein Dur- oder eine Moll-Komposition ist.
Das heißt, wenn ich jetzt gucke, A-Moll oder A-Dur, dann weiß ich im Prinzip, es klingt traurig oder es klingt nicht traurig oder weniger traurig, oder kann ich an dieser Angabe eigentlich eher wenig ablesen?
Das ist eine Tendenz. Also man erkennt das eigentlich, wenn man da ein bisschen geübt ist, sofort, ob ein klassisches Stück in Dur oder in Moll steht. Und ja, also natürlich ist das Kennzeichen einer guten Komposition, dass es dann nicht stur 30 Minuten einer Sonate so bleibt, sondern es ändert sich im Laufe des Stückes, weil man auch sich von dieser Grundtonart im Laufe eines Stückes entfernt und wieder dann zurückkommt. Also kommen verschiedene Charaktere zum Tragen, aber so eine Grundtendenz ist damit gegeben, ja.
Kann man eigentlich als geübter Hörer auch erkennen, um welche Tonart es sich handelt?
Das ist ein großes Thema. Also es gibt Menschen, die absolut Frequenzen hören können. Also wenn man sich auf eine bestimmte Stimmtonhöhe geeinigt hat, dann erkennen, ob das jetzt gerade ein A oder ein C oder ein G ist, was da erklingt. Ob jetzt die einzelnen Tonarten, also ob jetzt A-Dur und G-Dur einen unterschiedlichen Charakter haben, das wiederum hängt davon ab, wie die Stimmung der Instrumente gestaltet ist. Es gibt Menschen, die behaupten, dass bei den meisten modernen Stimmungen, zumindest beim modernen Konzertflügel, ist da kaum ein Unterschied feststellbar.
Seit wann ist denn das bekannt mit diesen Frequenzverhältnissen in der Oktave?
Ach, das ist im Prinzip schon Pythagoras in der Antike bekannt gewesen.
Wie haben die Frequenzen gemessen?
Ich glaube, er hat einfach gesehen, wenn ich eine Seite anzupfe und dann in der Mitte halbiere, dann hat das den entsprechenden akustischen Effekt. Das ist eben.
Ja, das ist logisch, ne? Und wie kann sich die Stimmung eines Klaviers, ich dachte, ein Klavier klingt immer gleich. Also wenn das gut gestimmt ist, das ist ein definierter Zustand und das klingt eigentlich, dachte ich, immer gleich dann.
Nicht ganz, weil je nachdem, also es gibt die Methode, das Klavier einfach mit dem Frequenzmessgerät sozusagen rechnerisch exakt zu stimmen. Also alle Halbtonschritte genau gleich. Das klingt aber erstaunlicherweise für die meisten nicht angenehm, weil das menschliche Ohr sich daran gewöhnt hat, bestimmte Intervalle in eine bestimmte Richtung schieben zu wollen. Das heißt, die Stimmung eines Konzertflügels ist ein ganz klein bisschen unregelmäßig. Nicht alle Halbtonschritte sind genau gleich groß.
Ist diese Unregelmäßigkeit genau erforscht und definiert? Also kann man ganz gezielt diese Unregelmäßigkeit reinstimmen oder ist das wieder so?
Also wenn ihr es denn unbedingt so genau wissen wollt, diese Unregelmäßigkeit hat eine mathematische Ursache. Jetzt muss ich das wieder auf die Reihe kriegen. Ich glaube, wenn man auf einer Klaviertastatur 5 Oktaven aufwärts geht und wenn man stattdessen 8 Quinten aufwärts geht, dann kommt man auf der Klaviertastatur beim gleichen Ton raus. Mhm. Wenn man dann aber die Frequenzverhältnisse ausrechnet, also 5 Oktaven wäre dann das Verhältnis 2:1 und das hoch 5 und die 8 Quinten wären das Verhältnis 3:2 und das hoch 8. Das kommt nicht exakt das gleiche mathematische Ergebnis raus. Das heißt, die 8 Quinten sind eigentlich ein etwas größerer Abstand als die 5 Oktaven. Auf der Klaviertastatur ist es aber derselbe Ton. Das heißt, diesen Fehler, dass die Oktave sozusagen zu klein ist oder die Quinte zu groß, den muss man irgendwo verstecken. Und es gibt jetzt das Prinzip zu sagen, wir machen halt jeden Halbton absolut gleichmäßig, alle ein ganz bisschen zu klein. Es gibt aber auch das Prinzip, wir stimmen einige für die meisten Musikstücke ganz wichtige Intervalle und häufig vorkommende Tonarten relativ rein und packen den Fehler dahin, wo es selten vorkommt, wo dann eben Tonarten, die sich sehr weit von dem, sagen wir mal, natürlichen C-Dur entfernen, dann einfach besonders schräg klingen, weil sie relativ stark verstimmt sind.
Habe ich das richtig verstanden, dass man sich also dran gewöhnen kann, was schräg klingt und was nicht schräg klingt?
Ja, natürlich.
Das heißt, bevor man diese Unregelmäßigkeiten eingebaut hat, hat man andere Sachen als schräg empfunden als heute?
Naja, diese Unregelmäßigkeiten sind eben da, weil man die Klavier, also wenn man die Aufteilung der Naturtonreihe eben in diese 12 Schritte irgendwann so festgelegt hat, da ist diese Unregelmäßigkeit zwangsläufig drin. Und man ist eben früher mit dieser Unregelmäßigkeit anders umgegangen. Also früher war es noch viel stärker so, dass, also wenn man jetzt mal C-Dur als die Grundtonart, die keine Vorzeichen hat, sich nimmt, dann war es früher eher üblich bei den Tasteninstrumenten, in dieser Tonart die Terzen und Quinten rein zu stimmen und alles andere dann eben mit einer größeren Abweichung, sodass der Unterschied zwischen C-Dur und meinetwegen Des-Dur besonders stark war.
Ja, das sind wieder zwei Begriffe, einmal Des.
Ja, also ich habe ja gesagt, das ist nicht unter 2 Semestern zu machen, wenn wir diese ganze Musiktheorie hier abhandeln wollen. Also Des ist, es gibt eben die Töne, die sozusagen die weißen Tasten auf der Klaviertastatur sind C, D, E, F, G, A, H, C. Und dann gibt es diese Versetzungszeichen, die Kreuze und die Bs, die eben den Ton um einen Halbton nach oben oder nach unten verschieben.
Wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf mit diesen Abweichungen, die durch die Stimmung da irgendwie reingestimmt wird in so ein Klavier. Das heißt, dieser Fehler, der da irgendwie auftaucht, entsteht dadurch, dass auf dem Klavier nur 12 Tasten sind für eine Oktave.
Dass man sich irgendwann auf diese Aufteilung geeinigt hat, ja.
Ja, das heißt, wenn man ganz 120 Tasten nehmen würde, dann könnte man den Fehler besser verstecken auf die einzelnen.
Ja, dann müsste man ein ganz anderes Bezugssystem der Töne untern. Aber es gab im 20. Jahrhundert eine Zeit lang, so ab den 20er, 30er Jahren, so Experimente mit sogenannten Vierteltönen, also dass die Oktav eben nicht in 12 Halbtonschritte, sondern in 24 Vierteltonschritte unterteilt wird. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Also es ist eine Richtung in der neuen Musik, die auch heute noch praktiziert wird, dass man sozusagen sich nicht mehr an diese 12 Tonschritte hält, sondern einfach Frequenzen definiert und sagt, ich möchte hier gerne einen Ton von 387 Hertz oder sowas haben.
Das ist sehr interessant. Hat diese Musik dann einen Namen oder ist das...
Also diese Vierteltontechnik, wie gesagt, damit ist schon relativ lange experimentiert worden und das heutige, das nennt man dann Mikrointervalle, also Komponieren mit Mikrointervallen.
Ja, also ein klassischer Rundungsfehler insgesamt betrachtet, diese 12 Tasten.
Insgesamt ist das mit den 12 Tasten auf der Klaviertastatur ein klassischer Rundungsfehler, ja.
Hast du für diese 24 Unterteilungsschritte ein Musikbeispiel da?
Nee, da habe ich kein Musikbeispiel.
Okay, hast du einen Komponisten, den man sich anhören kann?
Alois Haber ist einer. den man sich zu dem Thema an. Ich denke, wir sollten vielleicht diesen Exkurs in die Theorie beenden und noch ein bisschen in der Musikgeschichte weiterkommen. Also ich finde zumindest fände das spannender. Also wir waren ja bei Haydn und Beethoven und ich würde sagen, dass wir dann jetzt vielleicht diese Klassik verlassen. Also wir hatten ja auch schon einen Rückgriff ins Barock mit Johann Sebastian Bach. Und wir gehen dann jetzt den entscheidenden Schritt weiter, was denn nach Beethoven in der musikalischen Romantik passiert ist.
Das heißt, wir ignorieren den Mozart jetzt einfach mal völlig?
Gut, das ist natürlich fatal, den Mozart zu ignorieren, wenn es um Musikgeschichte geht. Wir können auch noch ein Beispiel von Mozart nehmen. Aber wenn wir jetzt über die Klassik uns so stark unterhalten haben und mit den beiden Haydn und Beethoven uns beschäftigt haben, dann kann man sagen, Mozart macht vieles relativ ähnlich wie Haydn, hat aber den Unterschied, dass er sehr viel mehr musikdramatisch denkt. Also Mozart ist ja auch als Opernkomponist sehr bekannt geworden. Und er hat da, sehr, also man hat bei Mozart immer das Gefühl, auch sogar wenn er sinfonische Musik schreibt, dass Figuren auf der Bühne miteinander interagieren. Ich weiß nicht, wir können natürlich auch noch ein Beispiel von Mozart hören.
Ja, das war jetzt Mozart und zwar war das eine Ouvertüre zu einer Opera, nämlich Le Nozze di Figaro. Das war eine Studioaufnahme aus dem Jahr 1976 mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Karl Böhm. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Zeit nach der Wiener Klassik. Was kam denn danach?
Ja, danach kam das, was in der Literatur auch danach kam, eben die Romantik. Wobei Romantik natürlich auch schon wieder so eine Art Groß- und Sammelbegriff ist für alles Mögliche. Also man kann sagen, in der Musik kann man die Romantik ungefähr so für die Zeit von 1830, also 1827 ist Beethoven gestorben, bis ja, zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man eben das Problem, wo genau endet da die Romantik? Also es gibt eben Komponisten, die noch weit ins 20. Jahrhundert hinein romantisch, im romantischen Idiom komponiert haben, wie Richard Strauss zum Beispiel. Es gibt aber eben, wie eben schon angesprochen, dieses berühmte Stück Sacre du Printemps von Stravinsky, was nun definitiv nicht mehr romantisch ist. Also die Romantik endet irgendwann und endet aber doch nicht, sondern geht auf anderem Wege noch weiter. Aber so die Kernzeit der Romantik ist eigentlich die Zeit vom 1830 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
Hast du ein Musikbeispiel dabei, an dem man die markanten Züge der romantischen Musik leicht erläutern kann?
Ja, ich habe ein Beispiel aus der frühen Romantik von Felix Mendelssohn, weil man da ganz gut dran sehen kann, was sozusagen ein wichtiger Punkt ist, nämlich dass die Romantik, wie es ja auch dem Klischee entspricht und wie es in der Literatur auch ist, den Fokus der Musik eher vom Konstruierten hin zum Gefühl verschieben will. Und dafür ist charakteristisch, dass mit der Romantik zwar natürlich auch noch Sinfonien und Streichquartette und Sonaten komponiert wurden, aber dass es neue, kleinere Formen gab, die immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und die einen unmittelbaren Ausdruck darstellen sollten. Also sozusagen Momentaufnahmen, die heißen auch manchmal Moment musical oder Impromptu oder Fantasiestück oder so, was es in der Klassik so nicht gab und die nur eine bestimmte Gefühlslage zum Ausdruck bringen sollen. Wir hören uns dazu mal ein Stück von Felix Mendelssohn jetzt an. Thank you. Gut, also das war das Stück mit dem Namen Abschied, ein kleines vierminütiges Klaviercharakterstück von Felix Mendelssohn. Ich habe jetzt dieses Beispiel ausgesucht, nicht weil ich meine, Mendelssohn konnte keine Sinfonien schreiben, ganz im Gegenteil, das hat er natürlich auch sehr gut gemacht. Aber hier ist sozusagen mehr die Essenz des Romantischen, also was für die Romantik in dieser frühen Zeit wichtig ist. Also kann man vielleicht auch sogar wieder einen Bezug zur geistesgeschichtlichen und politischen Lage nehmen. Es ist halt die Zeit der Restauration, nachdem die Französische Revolution sozusagen gescheitert war oder zumindest noch nicht dauerhaft sich etablieren konnte und in Europa nach dem Wiener Kongress sozusagen die alte Ordnung der Königshäuser und der absolutistischen Herrschaft wiederhergestellt werden sollte. Das hatte für viele Künstler und auch für das ja schon im Entstehen begriffenen Bürgertum die Folge, sich sozusagen ins biedermeierlich Private zurückzuziehen. Und dafür sind eben diese kleinen Charakterstückchen der musikalische Ausdruck.
Um jetzt nochmal mit der Musiktheorie zu kommen, wenn man dieses Stück dem Mozart oder dem Haydn vorgespielt hätte, was hätten die daran kritisiert? Was hätten die gesagt, das stimmt aber nicht, so komponiert man nicht?
Na, die hätten wahrscheinlich gesagt, das ist ja völlig formloses Larifari, wo man gar nicht erkennen kann, was soll denn hier was sein. Also es ist eine Aneinanderreihung von Gedanken, die nicht in der richtigen Struktur zusammenhängen. Keine Ahnung, das ist natürlich spekulativ. Vielleicht hätte Mozart oder Haydn auch gesagt, wir erkennen daran, dass das innovativ und genial ist. Kann ich nicht sagen.
Okay, klar, wir wollen denen natürlich auch nichts in den Mund legen, was sie nicht gesagt haben. Aber wie war denn das eigentlich? Hätte Mozart deiner Meinung nach ewig so weiter komponiert, wie er komponiert hat? Oder ist das Genre einfach irgendwann mal ausgereizt und man muss sich auf Neues besinnen, unabhängig von dem Zeitgeist, der gerade herrscht?
Also ich bin mir ganz sicher, wenn Mozart länger gelebt hätte, ist ja tragischerweise noch nicht mal 36 geworden, dann hätte er auch im Laufe seines Lebens ganz angefangen anders zu komponieren, weil man auch schon innerhalb der Kompositionen von Mozart von seinen Jugendjahren bis zu dem Zeitpunkt seines Todes sehr deutliche Unterschiede sieht. Und das zeichnet ja gerade diese Komponisten aus, dass sie nicht ein einmal gefundenes Modell dann immer wieder reproduzieren, sondern dass sie immer wieder neue Zugänge finden. Und ich bin sicher, auch Mozart hätte, wenn er noch 20 Jahre länger gelebt hätte, dann noch ganz andere Dinge komponiert.
Okay, hast du noch ein Musikbeispiel aus der Romantik?
Ja, wir können dann mal sehen noch, also das ist jetzt sozusagen das andere Extrem, wohin das Ganze dann führt, von diesem kleinen harmlosen Mendelssohn-Stückchen, wenn man die Romantik bis zum Exzess betreibt. Und dafür ist, also Exzess klingt zu negativ, bis in die ganz große Form gesteigert. Und dafür ist sicher im sinfonischen Repertoire Gustav Mahler so einer der Hauptvertreter, der eben riesig große Sinfonien, die zum Teil über eine Stunde dauern, mit einem riesig groß besetzten Orchester und mit einem wahnsinns technischen, also spieltechnischen Aufwand und unheimlich hohen Anforderungen an die Musiker geschrieben hat und sozusagen dieses Prinzip Sinfonie damit auf die Spitze getrieben hat. Dazu hören wir jetzt mal einen Satz aus einer Mahler-Sinfonie. Also das war der zweite Satz aus Gustav Mahlers erster Sinfonie. Hier in einer Aufnahme mit dem Staatsorchester Braunschweig, Dirigent Alexander Joel. Auch diese Aufnahme ist bei Covelo Classics erschienen. Ich meine, man sieht schon, oder man hört, dass hier einfach ein ganz großer Orchesterapparat bewegt wird. Und das war eigentlich klar, dass das nach Mahler jetzt irgendwie nicht noch weiter getrieben werden konnte. Und charakteristisch für Mahlers Musik ist schon auch dieses ja, wiederum ein Bezug zur geistesgeschichtlichen Situation, so ein bisschen dieses Fin de siècle, dieses Abgründige. Also es ist jetzt die Situation um 1900, die alte Herrschaftsform ist irgendwie am Ende und man spürt das auch, aber es gibt noch nicht so richtig was Neues, was an die Stelle tritt.
Was meintest du eben mit, dass ein großes Orchester bewegt wird und man das nicht mehr weitertreiben konnte? Sind die Orchester tatsächlich größer geworden? Also irgendwie.
Die Orchester.
100 Leute statt nur 20 oder so? Oder?
Ja, das ist ungefähr realistisch eingeschätzt. Also von Beethoven zu Mahler sind die Orchester immer größer geworden, sind immer mehr Blasinstrumente, vor allen Dingen Blechblasinstrumente, dazugekommen. Und Beethoven hat nach zeitgenössischen Berichten meistens Orchester gehabt, wo nur ungefähr so 30 Leute drin waren, und bei Mahler waren es dann über 100 oft.
Also im Orchester, nicht im Zuschauerraum.
Im Orchester.
Wie groß waren die Zuschauerräume damals eigentlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gab schon damals, müsste jetzt die genaue Jahreszahl, kann ich dir nicht sagen, aber schon um die Jahrhundertwende gab es die großen Covent Garden Theater in London, damals schon mit ungefähr 2000 Zuschauerplätzen. Das war aber nicht üblich. Also es gab auch, kurz danach wurde, glaube ich, der Wiener Musikvereinssaal gebaut. Der hat so 1600 Plätze und das waren damals schon so die größten Konzerthallen der Welt. Und viele Sinfonien vorher sind in sehr viel kleineren Räumen auch aufgeführt worden.
Weil ein Orchester mit 100 Leuten muss man ja auch bezahlen. Ne? Das sind ja dann auch die Kosten explodiert oder sind die Musiker billiger geworden?
Nee,
also die Instrumente vielleicht auch. Technik wird ja auch besser über die Zeit.
Das ist eine gute Frage, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber was gelesen, wie jetzt relativ zum damals üblichen Einkommensdurchschnitt der Preis eines Instruments gewesen ist. Also gute Instrumente waren schon immer sehr teuer, das kann man mal so ganz allgemein sagen. Und klar, also Mahler hatte eben dieses Orchester in Wien zur Verfügung, was immer weiter ausgeweitet wurde und wo einfach, ja, man gesagt hat, das ist unser Kulturgut und wir als Musikmetropole Wien bezahlen das, dass es dieses große Orchester gibt.
Okay, das heißt, diese Art von Musik war auch schon immer ein Imageträger, ne? Also Geld wurde damit nicht verdient.
Also wenn man alle Kosten zusammenrechnet, ist es, glaube ich, so, kann man sagen, dass das schon immer in den meisten Fällen ein Subventionsbetrieb gewesen ist, ja. Also es gab einige Konzertveranstalter in früherer Zeit, die das tatsächlich auf eigene Rechnung gemacht haben, mit kleineren Orchestern. Und von den Eintrittsgeldern und den Subskriptionen, also da wurden auch gleichzeitig die dazugehörigen Noten verkauft und so weiter, dann Geld verdient haben. Aber mit einem so gigantischen Orchester, wie das für eine Mahler-Sinfonie nötig ist, ist das, glaube ich, nicht kostendeckend zu machen. Auch damals nicht.
Wie war das bei Haydn? Hat der in seinen späten Jahren tatsächlich Geld verdient?
Ja.
Also das war eine dieser Ausnahmen?
Das war eine der Ausnahmen. Also Haydn hat ja den größten Teil seines Lebens auf einem abgelegenen Gutshof im Burgenland in Österreich verbracht, in Esterhazy, was heute, glaube ich, zu Ungarn gehört, weil er dort sozusagen festangestellt war bei dem residierenden Fürsten. Da hat Haydn ungefähr 30 Jahre lang gearbeitet. Und ganz allmählich wurde er in Europa bekannt und war dann so berühmt, dass er eben 1791 im Alter von damals fast 60 Jahren, was für die damalige Zeit schon wirklich hohes Alter war, seine erste Konzertreise nach London unternommen hat. Und da eben der umjubelte Star war und regelmäßig viele Abende hintereinander diese großen Hallen gefüllt hat und damit dann auch wirklich Geld verdient hat.
Okay, umjubelter Star, kann man sich das so vorstellen wie ein Pop- oder Rockstar heutzutage?
Naja, auf die etwas kleineren Dimensionen runtergebrochen, weil man natürlich immer die Verbreitungswege bedenken muss, wie die Leute sowas mitgekriegt haben. Also Massenmedien wie das Fernsehen gab es natürlich nicht. Und es war aber für die gebildete Schicht in der Londoner Bevölkerung war das ein großes Ereignis, dass jetzt der berühmte Haydn kommt und selber da in London seine Sinfonien dirigiert. Also da musste man dann mal gewesen sein, so als gesellschaftliches Ereignis.
Okay, also man kann sich schon irgendwie vorstellen, wie wenn heute, was weiß ich, Natalie Portman nach Darmstadt kommt oder der Herr der Ringe auf Burg Frankenstein verfilmt wird, dann kommen alle Leute, die irgendwie sich dafür interessieren.
Ja, also mit kleineren Dimensionen, aber vom Prinzip her ähnlich. Ja.
Gut, aber wir waren eigentlich bei der Romantik und hatten die auch so irgendwie abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts im Prinzip angelangt. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ging dann weiter, dass es eben noch weniger als vorher eigentlich gar nicht mehr einen verbindlichen Stilkodex gibt. Also man komponiert zu der Zeit so. Es gibt eben ab diesem Punkt Stravinsky, oder man könnte vielleicht noch vorher ansetzen, schon um 1900 gibt es diese Entwicklung der französischen Impressionisten, die sozusagen wiederum diesen großartigen Orchesterklang abgelehnt haben und sagen, wir müssen kleinere Formen schaffen, wir müssen durchsichtigeren musikalischen Satz schaffen. Ich glaube, Erik Satie hat sogar mal gesagt, man muss diese deutsche romantische Musik entfetten. Das ist eine Strömung. Dann gibt es eben das, was Stravinsky mit dem Sacre gemacht hat, dieses sehr stark auf elementare Intervallstrukturen, auf elementare rhythmische Kraft zurückgehend und übrigens dabei diese Bezüge der Dur-Moll-Tonalität auflösend. Und daraus haben sich dann verschiedene Strömungen entwickelt. Also es gibt dann eine Strömung, die sozusagen wieder vor die Romantik, auf Epochen vor der Romantik zurückgegriffen hat und so einen Neoklassizismus etabliert hat. Das hat Stravinsky selbst dann auch mal eine Zeit lang mitgemacht oder Leute wie Sergei Prokofjew zum Beispiel. Es gibt die freie Atonalität im Sinne von Stravinskys Sacre verfolgt haben. Und es gibt dann als sozusagen neue Schule dann das, was in den 1920er Jahren sich unter dem Stichwort Serialismus entwickelt hat. Also Arnold Schönberg ist sicher der bekannteste Vertreter und seine berühmte Zwölftonmusik, die für viele so ein Schreckgespenst ist von dem, oh, das klingt ganz fürchterlich schräg. Also das Prinzip war eben genau das, worüber wir eben sprachen. Es gibt ein tonales Zentrum und alle Töne beziehen sich auf ein Zentrum und haben eine bestimmte Richtung dahin, dass das aufgehoben wird. Also Zwölftonmusik heißt es deswegen, weil Arnold Schönberg einfach postuliert hat, ich habe jetzt diese zwölf Tone und jeder ist gleichberechtigt. Es gibt keine Hierarchien mehr innerhalb dieses Tonsystems.
War das eine bewusste Verweigerungsreaktion auf die vergangenen Musikstile oder war das wirklich, das ist das, was mir gefällt? Was war seine Motivation dahinter, das zu postulieren?
Seine Motivation war, es hat jetzt 400 Jahre Musikgeschichte ungefähr gegeben mit diesem dur-moll-tonalen System und es hat tolle Musik gegeben. Es hat alle diese Komponisten, Beethoven, Brahms und so weiter, sehr bewundert. Aber Schönberg hat die These vertreten, das ist jetzt ausgereizt.
Also im Prinzip schon ein gewisser Protest dagegen.
Ja, also nicht, dass die das war schon immer falsch, was die damit gemacht haben, sondern wir haben da eine Grenze eben mit diesen riesigen Mahler-Sinfonien und so erreicht, wo wir jetzt einen radikalen Schnitt machen müssen und ein ganz neues System definieren müssen.
Können wir für unsere Sendung ein Beispiel von Arnold Schönberg spielen?
Von Arnold Schönberg habe ich jetzt nichts dabei, aber von einem, der sozusagen in seiner Art dann weiter Musik gemacht hat. Und zwar ist das Nikolaus A. Huber, der lebt heute noch. Und von dem können wir aus seiner Seifenoper ein kurzes Stück jetzt mal hören.
Aus einer Seifenoper? Was genau?
Also das Blöde ist, also von Schönberg gibt es in diesem Label nichts und ich habe auf die Schnelle jetzt, ich war nicht zu Hause, um an meinen eigenen Schrank zu gehen. Also das ist das, ist keine Zwölftonmusik, nicht, dass das jetzt zu Missverständnissen führt, aber das ist das, was ich aus diesem Gedanken, wir müssen ein ganz neues System entwickeln, dann am Ende als eine Variante ergeben kann. Also nochmal die Entwicklungslinie nachzubeschreiben. Schönberg hat eben diese völlige Unabhängigkeit der 12 Töne voneinander gefordert und das Ganze dann ist dann von ihm und seinen Nachfolgern zu einem System entwickelt worden, wo es ja nicht nur die 12 Töne unabhängig voneinander sind, sondern wo sozusagen alle musikalischen Parameter, also auch Lautstärke und rhythmische Elemente nach diesem Prinzip der seriellen Wiederholung organisiert wurden. Also die extremste Form der Zwölftonmusik ist, keine Hierarchie bedeutet, jeder Ton darf erst dann wieder vorkommen, wenn alle anderen vorgekommen sind. Also es gibt eine Reihe, in der diese 12 Töne angeordnet sind und diese Reihe geht dann immer wieder so durch.
Das ist das Rotationsprinzip.
Ja.
Und was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff Seifenoper?
Das ist einfach der Titel, das ist eine Mini-Oper von diesem Nikolaus A. Huber. Warum er die so genannt hat, kann ich jetzt auch nicht genau sagen.
Dann habe ich noch eine Frage.
Warte, ich könnte es auch mal nachlesen, warum er die nun Seifenoper genannt hat. Das ist schon zu lange her, dass ich das mal gelesen habe. Ja, das habe ich schon mal festgestellt, dass das hier nicht so richtig erklärt wird, warum hier jetzt Seifenoper heißt.
Dann noch eine Frage, und zwar, wenn wir jetzt 400 Jahre lang dieses Dur und Moll Prinzip hatten und sich das so langsam auch abgekaut hat, gibt es denn Regionen auf dieser Welt, in denen andere Tonleitern existieren?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese Dur-Moll-Tonalität und ihre Vorherrschaft ist schon sehr stark aus einem Eurozentrismus herausgedacht. Also das ist eben die europäische Musikkultur, die dann natürlich in die USA exportiert wurde und die heute auch von Sinfonieorchestern in Japan und China so praktiziert wird. Aber es gab natürlich auch andere Tonskalen, also im asiatischen Raum zum Beispiel die Pentatonik, wo es nur 5 Töne in einer Tonskala gibt. Also auf dem afrikanischen Kontinent gibt es tatsächlich auch engere Unterteilungen der Tonskala. Also da sind viele Dinge, die da gleichzeitig existiert haben und zum Teil auch heute noch existieren in anderen Teilen der Welt. Und das ist ein Punkt, den man sich immer wieder klar machen muss, weil man doch sehr stark dazu neigt, diese ganze musikalische Hochkultur sehr aus europäischer Perspektive zu sehen und anderes dabei außer Acht zu lassen.
Aber so die Grundprinzipien mit der Frequenzverdopplung und so findet man wahrscheinlich dann weltweit, ne? Dass so ein Abschnitt oder Tonskala, hast du das eben, glaube ich, genannt, dass der halt letztendlich immer so einer Verdopplung entspricht, der Frequenz oder so, ist wahrscheinlich.
Also sowas wie Oktavbezüge, also so, dass die Verdopplung der Frequenz irgendwie als der gleiche Ton empfunden wird, das findet man weltweit. Ja.
Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip am Ende, oder? Nach der modernen Musik kommt nichts mehr.
Naja, das wollen wir nicht hoffen, dass nichts danach kommt. Also ist übrigens ein großer Streit, ob das nun moderne oder zeitgenössische oder neue Musik ist.
Also, dann entscheiden wir uns doch jetzt für den neutralsten dieser Begriffe.
Ja, das ist neue Musik. Okay. Also moderne ist deswegen irreführend, weil diese sogenannte moderne ist dann eben im Prinzip auch schon 100 Jahre alt. Also neue Musik hat sich so ein bisschen etabliert für das, was nach 1945 komponiert wurde. Und das wird natürlich heute immer noch weiter getan. Wir sind ja hier in Darmstadt und hier finden alle 2 Jahre diese berühmten Ferienkurse für neue Musik statt. Und da werden 2 Wochen lang nur ganz aktuell in den letzten Jahren komponierte Werke gespielt. Also das heißt nicht, dass jetzt gar nichts mehr kommt. Es kommen jetzt halt verschiedene Sachen gleichzeitig und man kann nicht mehr sagen, heute im Jahr 2011 komponiert man so und so.
Aber wenn ich jetzt hergehen würde und wie Mozart komponieren würde, eine Sinfonie zum Beispiel, da wird mich ja keiner ernst nehmen, oder?
Nee, dann würde man sagen, das ist eine nette Übung, das kann man als Dirigierstudent mal machen, um zu sehen, dass man diese Technik beherrscht, aber man würde wahrscheinlich sich schnell einig sein, dass das keinen künstlerischen besonders hohen Wert hat.
Ist das so ähnlich, wie man die lateinische Sprache heute nicht mehr weiterentwickeln darf? Weil man sagt, es ist eine tote Sprache, alles, was man da heute noch dran ändert, ist künstlich?
Naja, man hat ja die Sprachen, die sich aus dem Lateinischen entwickelt haben und die heute existieren und sich weiterentwickeln. Insofern ist es ja nicht sinnvoll, da sozusagen den Schritt zurückzugehen und sagen, wir wollen jetzt mit Latein anfangen und nochmal in eine andere Richtung. Also halte ich für kein schlüssiges Vorhaben. Genauso. Also es gibt natürlich Tendenzen, die sagen, wir wollen jetzt nicht wieder so wie Mozart komponieren, aber wir wollen wieder zurück zu einem System, was diese Dur-Moll-tonalen Bezüge zumindest zeitweise zulässt, um es mal so zu formulieren. Also es gab immer Komponisten, die das Ganze sehr kritisch gesehen haben und die gesagt haben, diese Zwölftontechnik von Schönberg oder sowieso, die Atonalität, also Atonalität ist sozusagen der erste Schritt, der sagt, wir lehnen das ab, dass es diese strengen, festgefügten Bezüge gibt. Das ist ein Irrweg, das haben immer viele Komponisten gesagt und es gibt auch heute noch Leute, die durchaus diese tonalen Bezüge als ein Stilmittel unter vielen in ihren Kompositionen verwenden.
Mir hat auch mal jemand gesagt, es sei medizinisch nachgewiesen, dass das Gehirn mehr darauf ausgelegt ist, tonale Musik zu hören. Ist da was dran?
Also ob das medizinisch bewiesen ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass fast alle Menschen auch unabhängig von ihrer kulturellen Prägung eben diese erwähnten Frequenzverhältnisse von 2:1 und 3:2, woraus sich ja die tonale Musik entwickelt hat, als angenehmer empfinden als unmittelbar nebeneinander liegende, sich reibende Frequenzen. Also das scheint ein Naturgesetz schon zu sein, ja.
Wie bist du denn zu der ganzen Geschichte gekommen?
Zu der ganzen Geschichte mit der Musik?
Ja.
Also ich bin dazu gekommen, weil meine Mutter auf die Idee gekommen ist, mich mit 4 Jahren bei der musikalischen Früherziehung anzumelden.
Das hat meine Mutter auch, aber danach ist nichts mehr passiert.
Ja, es fällt halt nicht bei allen auf fruchtbaren Boden. ich habe mich da offensichtlich nicht ganz uninteressiert und auch nicht ganz untalentiert gezeigt. Und deswegen hat die Lehrerin da gesagt, quasi keinen Widerspruch duldend, ich müsste unbedingt Klavierunterricht haben. Dann mit 6 Jahren nach der musikalischen Früherziehung. Und dann nahm das so seinen Lauf, dass ich am Ende beim Musikstudium gelandet bin.
Okay, das heißt, du bist so...
Also ich habe sozusagen schon dieses Idiom oder diese Sprache mit diesen Tonarten und so und diesen Bezügen schon als kleines 6-jähriges Kind angefangen zu lernen und deswegen ist mir das selbstverständlich geworden.
Das heißt, du hast durch das Spielen von eigenen Instrumenten und man spielt dann ja erstmal immer so Noten nach, hast du dich da so langsam reingesteigert, um die gesamte...
Dann kam irgendwann der Unterricht in Gehörbildung und Musiktheorie dazu und dann im Studium natürlich Musikgeschichte und Instrumentenkunde, und so hat sich das dann immer weiter ausgebreitet. Ja.
Welche Instrumente spielst du dann?
Heute leider nur noch Klavier.
Und zwischendrin mal? Welche hast du versucht?
Ich habe auch mal Kontrabass gespielt und ich habe auch mal Gitarre gespielt.
Auch andere Sachen wie Didgeridoo oder so? Oder?
Nee, also da habe ich mal versucht, da einen Ton rauszukriegen, aber drauf gespielt wäre jetzt geprotzt. Nee, das kann
aber schon mal experimentiert. Wie würde man jetzt eigentlich so, ich sag mal, ein Didgeridoo hat ja schon einen sehr ungewöhnlichen Ton für diese Längengrade hier und auch die Breitengrade, also für Europa. Wie würde man das jetzt so einordnen? Also das passt ja wahrscheinlich dann überhaupt gar nicht in das System rein, oder?
Also das hätte man ja erstmal schon das Problem, dass da ja eigentlich immer mehrere Töne gleichzeitig drauf erklingen und man das schwer in eine klar notierte Struktur mit festen Rhythmen und fest notierten Tonhöhen bringen kann. Man könnte sich vorstellen, dass so als eine Art Basston, der unter allem liegt und in sich ja so ein bisschen vibriert, durchaus in einen europäischen Kontext zu übernehmen. Das wäre jetzt nicht. Also ich müsste jetzt auch recherchieren, so wie ich diese Neutöner, diese Komponisten kenne, hat bestimmt schon mal jemand ausprobiert, irgendein Werk mit Didgeridoo zu komponieren.
Didgeridoo kennt man erst mal und Fußgängerzone hört man das manchmal. Man kann man übrigens sich ganz einfach selber bauen. Man geht in den Baumarkt und kauft ein Abflussrohr. 4 cm Durchmesser, das funktioniert ganz gut. Es gibt auch Webseiten, die beschäftigen sich damit, die verbauen dann noch mehrere Adapterstücke dran, um dann auch noch so größere Durchmesser irgendwie zu kriegen.
Das war es auch schon wieder bei CERADA. Auf dem 27. Chaos Communication Kongress Ende letzten Jahres wurde die Kreutzer-Sonate unter anderem als Konzert aufgeführt. Das war für uns Anlass, uns in unserer heutigen Sendung einmal mit besagter Kreutzer-Sonate und mit der klassischen Musik im Allgemeinen zu beschäftigen. Ich bin HC, mit mir im Studio waren Cricket und Thomas. Vielen Dank an dieser Stelle auch an DJ Spock, der die Sendung, die wir aus terminlichen Gründen vorproduzieren mussten, heute Abend eingelegt hat. Vielen Dank dafür und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wir spielen jetzt zum Abschluss noch einen Satz aus der Kreutzer-Sonate. Wir haben mit dem 3. angefangen, also machen wir jetzt folgerichtig mit dem 2. weiter. Tschüss!